Die aktuelle Diskussion, sollte Deutschland einen ähnlichen Fonds auflegen wie Paris, 5 Milliarden Investmentvolumen für Startups. Mhm. Und ich habe eine sehr klare Meinung, nein. Die deutsche Regierung tut das Beste in der Digitalisierung, wenn sie für ein flächendeckendes Handynetz sorgen, wenn sie dafür sorgen, dass ich im ICE von Hamburg nach Berlin telefonieren kann.
Super.
Ja. Und ansonsten ihre Finger weglassen.
Wie tagt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
SoTech Deutschland, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu Anfang wie immer der Hinweis, wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das unter sotechdeutschland@n-tv.de. Wir freuen uns auf eure E-Mails und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast, Nils Seebach. Nils, schön, dass du da bist. Ein paar kurze Worte zu dir. Du hast seit 2011 schon einige Unternehmen gegründet. Du bist Speaker, Investor und auch als Ratgeber und Aufsichtsrat in Familienunternehmen unterwegs. Du hast zusammen mit Tarek Müller, dem About You-Chef, und Alexander Graf, Wald und Wiese, das ist eine Investmentfirma, sprechen wir bestimmt noch drüber. Und du nennst dich selbst auf deiner Webseite Digitalkaufmann. Warum?
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, mit euch hier im schönen Köln zu sprechen. Mhm. Digitalkaufmann habe ich eigentlich entwickelt aus folgenden Gründen. Ich wollte selber immer Sachverhalte, die mich interessieren, reflektieren können. Die wollte ich erstmal, als ich begonnen habe, waren es noch Artikel, mit denen ich das getan habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, Mensch, wenn ich mir eine neue Industrie erarbeiten möchte oder verstehen möchte, was die Sinnzusammenhänge sind, dann kann ich einfach jemanden interviewen. Und der erzählt mir dann alles. Und ich kann sehr, sehr viel daraus lernen. Also es ist eigentlich eine Art Selbsthilfe Mittel für mich. Und warum habe ich es Digitalkaufmann genannt? Das war eigentlich mein Hintergrund. Ich selber habe eine relativ formale Ausbildung in Oxford studiert, bin dann Investmentbanker geworden, habe in London, New York, London gearbeitet, also habe wirklich das gemacht, was man wirklich eine klassische BWLer-Karriere nennen würde. Und dadurch, dass ich Tarek und Alex kennengelernt habe und dann sehr, sehr viele Digitalthemen mit denen gemacht habe, habe ich so meine Rolle gefunden. Meine Rolle ist eigentlich die eines Mittlers, nämlich zwischen den klassischen Kaufmännern, den Personen, die tatsächlich immer noch in der deutschen Wirtschaft sehr viel zu sagen haben und den Digitalaspekten und der Digitalisierung an sich zu vermitteln. Und das soll der Name Digitalkaufmann ausdrücken.
Warum nicht Investmentbanker geblieben? Ist doch so schön, Investmentbanker viel Geld verdienen.
Also ich habe natürlich viele Statistiken gelesen. Ich habe 2006 angefangen. 2009 nach der Finanzkrise hatte der Investmentbanker einen schlimmeren Ruf als Prostituiert zu sein oder Prostituierter zu sein. Das war also nicht mehr so schön. Und man muss sich das ja auch so vorstellen. Ich glaube, es ist ein super Einstiegsjob. Auch da lernt man viele Industrien kennen. Und man lernt sehr viel Zahlen kennen und man verliert völlig seine Angst vor Nullen. Also ob ich jetzt einen Deal mache, der 1 Million ist oder 1 Milliarde oder 10 Milliarden oder 30 Milliarden, ist eigentlich völlig egal. Die Mechaniken sind die gleichen. Daher zum Einstieg, zum Wegnehmen der Angst vor der Hochfinanz und anderen Aspekten war das für mich super. Aber als ich dann in meinen anderen Job gewechselt bin, bin Assistent der Geschäftsführung beim Softwareunternehmen geworden, das restrukturiert werden musste. Und ich sage immer, wenn du als Investmentbanker sozusagen 0,5% der Kosten rauscutten musst, dann ist das für dich eine 3 Sekunden Änderung am Excel-Spreadsheet. Wenn du einen weinenden Familienvater vor dir hast, der gerade ein Haus gebaut hat, der 3 Kinder hat, den du entlassen musst, lernst du, was unternehmerische Verantwortung ist. Also ich bin nicht jemand, der permanent dieses offhändige Finanzjongliere möchte, sondern ich möchte tatsächlich Unternehmen bauen, mit den Menschen, die in Unternehmen arbeiten, direkt interagieren. Und deswegen ist es viel, viel schöner, Unternehmer zu sein als Investmentbanker.
Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist so ein bisschen Mittler. Also ich würde es mal übersetzen, du erklärst auch eine Menge, was Digitalisierung betrifft. Ist natürlich ein sehr großes Wort. Ich habe mit meinem Vater neulich gesprochen und der sagt, er kommt dann mit diesem Begriff schon gar nicht mehr klar, weil der so groß ist. Was verstehst du unter Digitalisierung? Wo fängt das an?
Also Digitalisierung kann ja, wie du schon sagst, wirklich alles unter der Sonne bedeuten. Also man könnte ja auch sagen, also bei einem unserer Unternehmen ist das Motto, wir digitalisieren Deutschland. Das könnte ja auch sein, dass wir irgendwie Funkmasten bauen. Ja? Ja. Aber tatsächlich, ich habe mir ein eigenes Raster gebaut, wie ich das einrastere. Also für mich gibt es in der Digitalisierung, in der ich aktiv bin, gibt es 3 Säulen mit mehreren Unterkategorien. Die erste Säule ist, wenn ich im Rahmen eines Unternehmens auf die zugehe, frage ich erstmal, habt ihr noch eine Faxbestellung? Denn wenn ihr eine Faxbestellung habt, dann braucht ihr keinen Inkubator in Berlin, sondern ihr müsst tatsächlich die Sachen, die in der Digitalisierung, in der Digitalstrategie total etabliert sind, ein vernünftiges Online-Marketing, ein paar Entwickler im Haus haben, vielleicht mal wissen, wie agile Methodiken funktionieren. Dazu muss man nicht Sherlock Holmes sein, das Wissen ist etabliert am Markt, das gibt es, das kann man einführen. Das ist die erste Säule, Optimierung des Kerngeschäftes. Und als BWLer muss ich jetzt sagen, worauf zahlt das eine? Es zahlt auf EBIT ein. Also ich mache ein Unternehmen, das eine Basis hat, stärker, weil ich sie effizienter mache durch nicht besonders aufregende, aber tolle digitale Maßnahmen. Also ich nehme den etablierten Vertrieb, gibt dir mehr Leads. So, das ist die erste Säule. Die zweite Säule wäre klassisch ein About You. Otto merkt, Mensch, mit dem Versandhandel über Katalog, das läuft nicht mehr so. Jetzt mache ich das Ganze mal konsequent digital. Ich baue also ein About You, das eigentlich genau das Gleiche ist. Ich verschicke immer noch dieselben roten Damenkleider, ja, aber ich mache es konsequent digital. Und der dritte, das zahlt dann auf meinen Umsatz ein, ist aber erstmal ein Investitionszweck. Und der dritte Teil ist tatsächlich Innovation, der Berliner Inkubator. Ich versuche komplett neue Geschäftswege zu finden. Ich gehe rein und nehme Digitalisierung etwas wahr wie ein VC, also investiere in viele verschiedene Modelle. Das ist die dritte Säule, die mit Abstand am risikoreichste ist, aber auch dafür sorgen kann, dass ich mein Gesamtgeschäft eventuell transformieren kann in die Zukunft. Das Problem ist nur, die meisten deutschen Unternehmen fangen immer mit dem Inkubator in Berlin an, während sie noch die Faxe reingeklackert bekommen. Und das ist für mich der Bereich der Digitalisierung, den ich definiert habe. Und das bedeutet für mich Digitalisierung. Also ich bin irgendwo zwischen Faxbestellung und Inkubator in Berlin, halte ich mich auf und bringe meinen Tag.
Wir hatten hier, wo du Faxbestellung sagst, war ganz lustig, weil zurzeit gibt es ja viele Gerichtsverfahren, Sammelklagen gegen VW und so weiter. Hatten wir jetzt aktuell wieder einen Fall, Kartellklage gegen LKW-Kartell. Da mussten die Klageschrift per Papierform eingereicht werden und stellenweise sogar per Fax. Das dauert dann ziemlich viele lange Minuten. Ja, und das Unternehmen, was die Klage einreicht, hat sogar extra noch quasi äquivalent grüne Bäume Investment gemacht, damit eben das nicht so damit das umweltverträglicher sei. Also so ist auch Deutschland, ne?
Deutschland 2019, würde ich sagen.
Ja, genau. Wie siehst du? Sagen wir mal, das HGB kennt ja jeder, ist über 100 Jahre alt. Ist das für die Digitalisierung vorbereitet oder muss sich in Deutschland einfach auch in den Voraussetzungen noch viel mehr ändern, dass das überhaupt alles möglich ist?
Also ich glaube, Deutschland steht für mich immer noch für eine Kultur des Unternehmertums. Wir sind Familienunternehmen dominiert. Das bedeutet, für mich hat Deutschland sehr, sehr viele Vorteile in der Digitalisierung. Digitalisierung ist für mich eine Sache, die top-down erfolgt. Und dadurch, dass Familienunternehmen ganz oft noch am Drücker sitzen, haben die alle Möglichkeiten, sich zu digitalisieren. Auf deine Frage hin, wenn ich das HGB-Gesetz und Deutschland an sich sehe, dann habe ich da auch, also im Moment gibt es ja die aktuelle Diskussion, sollte Deutschland einen ähnlichen Fonds auflegen wie Paris, 5 Milliarden Investmentvolumen für Startups. Und ich habe eine sehr klare Meinung, nein. Die deutsche Regierung tut das Beste in der Digitalisierung, wenn sie für ein flächendeckendes Handynetz sorgen, wenn sie dafür sorgen, dass ich im ICE von Hamburg nach Berlin telefonieren kann.
Super.
Ansonsten ihre Finger weglassen. Und wir brauchen auch nicht mehr staatliches Kapital, wir brauchen nicht mehr staatliche Eingriffe. Ich finde die deutsche Regulierung für mich als Unternehmer, finde ich die völlig in Ordnung. Auch die Geschwindigkeit, wie ein Firmen, Unternehmen, also wir haben mittlerweile 24 Firmen gegründet. Ich muss sagen, ich finde das in Deutschland völlig okay. Mir wurden da keine Knüppel in die Beine gelegt. Selber muss ich sagen, ich bin zufrieden und finde, der deutsche Staat sollte sich konzentrieren auf die Infrastrukturmaßnahmen und den deutschen Unternehmern das überlassen, was sie schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten vernünftig machen, nämlich weiterhin gute Unternehmen aufbauen.
Das ist ja ganz interessant. Findest du dann auch so den Digitalrat und keine Ahnung, KI-Rat und was die Bundesregierung alles an schlauen Menschen im Moment zusammentrommelt, um irgendwelche Strategien zu entwickeln, also überflüssig?
Völlig, ja. Also ich glaube, die Frage ist ja, dass brauchen wir mehr Staat oder weniger Staat und hat der Staat erfolgreiche Digitalisierungsbeispiele? Mhm. Wenn ich dann die Gesundheitskarte sehe, die mittlerweile App nennen muss und so weiter und so fort. Der Staat hat ja sozusagen eine klare Fehlerbilanz und warum sollte ich von dort weitere Impulse erwarten? Und man sieht auch, dass der Markt so gut funktioniert. Als ich angefangen habe 2011 mit unserem Unternehmen, musste man für eine Series A-Runde, wenn man ein bisschen Kapital haben wollte, wollte als junger deutscher Unternehmer immer nach London fliegen oder in die USA fliegen. Mittlerweile gibt es hunderte von Fonds in Berlin, in anderen Standorten, wo die Series E-Finanzierung, also alles bis so 10, 15 Millionen, das kann man in Deutschland als halbwegs begabter Unternehmer, wenn man nicht bei 3 auf den Bäumen ist, einsammeln. Ja? Das ist also wirklich problemlos. Der Markt hat das reguliert erkannt. In Deutschland gibt es einen Kapitalengpass für Unternehmer. Jetzt muss ich, wenn ich eine größere Runde machen will, so 50 bis 100 Millionen, da muss ich immer noch nach London fliegen. Aber auch, man sieht jetzt schon, dass Fonds geraced werden, gerade in Berlin, die auch diese Finanzierungslücke abdecken. Also wir haben gute Beispiele, wie in der freien Wirtschaft viele Probleme von Unternehmern adressiert und gelöst werden. Und vom Staat habe ich bisher da wenig gesehen. Daher denke ich auch, dass es etwas vergebene Lebensmühe ist, weil es sozusagen, wie auch ein Unternehmen, wird dann ein Digitalrat, ein CDO oder irgendein anderer Digitalhampel wird dann als Feigenblatt genutzt, um die wirklichen Probleme nicht zu adressieren. Also für die deutsche Regierung ist das Fax der Handyempfang Berlin-Hamburg. Also bitte erstmal Funktürme bauen und vernünftige Zugverbindungen und die ganze Infrastruktur mir liefern, dass ich guter Unternehmer sein kann. Dann bitte ein Digitalrat, KI, AI, was auch immer, können Sie dann ausprobieren.
Denkst du auch, dass eventuell das häufig nur Lippenbekenntnisse sind? Es wird viel geschrien, ja, Lufttaxis und hast du nicht gesehen, der Altmaier auch, er kann nicht telefonieren, jetzt muss ich endlich was tun, große Worte. Bestes Beispiel hat jetzt wenig mit Digitalisierung zu tun, aber Windkraftenergie ist jetzt die Woche wieder aufgefallen, dass es wird. Alle schreien nach mehr Windkraft, oh, jetzt machen wir zu wenig, wir müssen neue Windräder bauen. Aber die Gesetze, die gemacht werden, die erzeugen genau das Gegenteil. Noch mehr Probleme, noch mehr Schwierigkeiten. Man hat das Gefühl, man redet so und macht genau das Gegenteil. Siehst du das ähnlich bei der Digitalisierung?
Tatsächlich habe ich da wenig Schnittmengen. Also solche Initiativen werden verkündet oder werden nicht verkündet. Es werden neue Projekte vorgestellt oder nicht verkündet. Ich telefoniere immer noch im ICE. Das bedeutet für mich als Unternehmer aus sozusagen meiner Perspektive, egal ob es Lippenbekenntnisse oder nicht, ich merke auf jeden Fall keinen Wandel für mich in meiner unternehmerischen Entfaltung. Und daher sicherlich, aber auch nicht ein Thema, mit dem ich mich massiv auseinandersetze. Okay. Deswegen weiß ich nicht, wie gut meine Meinung dazu ist.
Okay. Aber du bist ja auch viel in Familienunternehmen unterwegs, berätst sie bis im Aufsichtsrat etc. Und gerade die Familienunternehmen haben Herrn Altmaier ja kritisiert, weil er zu wenig für den Mittelstand mache. Vielleicht auch zu wenig Investitionen und was weiß ich, was da alles kommen soll und dafür versucht, einen KI-Airbus oder sowas ins Leben zu rufen. Also wieder was dann Bosch, BMW, keine Ahnung betrifft. Also ist da anscheinend doch ein Bedarf oder versuchst du denen zu erklären, nee, wir brauchen halt nur die Funkmasten und weniger Bürokratie oder sowas?
Also aus meiner Sicht als Unternehmer, Startup auch Unternehmer von jungen Unternehmen, wie gesagt, sind die Funkmasten das, was ich gerne möchte. Die Perspektive von Familienunternehmen kann sicherlich anders sein, wobei ich da sehr kritisch nachfragen würde, als Familienunternehmen, wenn man in Kontrolle eines Unternehmens ist, gerade bei der wirtschaftlichen Entwicklung, in der man im Moment steht, relativ viele Ressourcen an der Hand hat, es einen Finanzierungsklima gab, wie es noch nie gab, würde ich jetzt den Ruf zum Staat nicht als Top-Priorität sehen, sondern erstmal gucken, kann ich eigentlich meinen Laden hier in Ordnung halten und wie gehe ich konsequent mit den Mitteln, die ich habe, um. Und das würde ich tun, bevor ich nach dem Staat rufe. Man kann sich immer über Regulierung und andere Aspekte beschäftigen, aber Deutschland ist auf jeden Fall ein solides Mittelfeld bis ganz oben. Wenn ich mir Stabilität angucke, wenn ich mir Garantien für Unternehmen angucke, für die Förderung von Wachstum von Unternehmen, finde ich Deutschland nicht schlecht. Daher würde ich sagen, ich würde einfach an die Familienunternehmer zurückrufen und sagen, vollen Fokus auf euren eigenen Laden und die Lobbyisten in Berlin werden sich sicher weiter beschweren, ist ja auch ihr Job, fair enough, aber das ist nicht einer der Kernpunkte, mit der ich mich im Thema Digitalisierung und Familienunternehmen auseinandersetzen würde.
About You hast du ja vorhin auch angesprochen als Positivbeispiel, glaube ich schon. Ne? Mhm. Das kennst du ein bisschen näher, kannst du sagen, was da besser lief oder gut lief oder besonders gut?
Ich glaube, die Story von About You hat viele Ansätze, um als eine Art Blaupause für erfolgreiche Digitalisierung von etablierten Unternehmen in Deutschland zu gelten. Ich glaube, den ersten Punkt, mit dem ich beginnen würde, wäre das Vertrauen in junge Gründer. Ich glaube, in der Person Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes Wiese, das Dreier-Führungsteam so viel Vertrauen, nicht nur von der Otto-Einzelhandelsgesellschaft, sondern auch vom Otto-Family-Office zu erhalten, diesen Schritt zu wagen, zeugt erstmal von unternehmerischer Weitsicht. Also ich würde sagen, da hat man eine gute Kombi gekriegt. Wie gehe ich eigentlich rein und gleiche diesen dieses Machtverhältnis zwischen einem jungen Gründer und sozusagen Mighty Family Office aus und wie finde ich eine Basis der gemeinsamen Zusammenarbeit? Ich glaube, wir bräuchten ungefähr 28 Podcasts, um zu beschreiben, wie lang diese Verhandlungen waren. Also weil fairerweise sozusagen das Modell konzipiert war, war glaube ich nach 4 Wochen, die Verhandlungen haben 12 Monate gedauert. Oh. Also man muss sagen, die Blaupause hat eine Zeit gedauert, aber sie ist glaube ich richtungsweisend dafür, wie man das vernünftig integrieren kann und vernünftig zusammenarbeiten kann. Mit allen Vor- und Widers. Also wie kann denn der Konzern genug Kontrolle ausüben, aber gleichzeitig nicht die unternehmerische Freiheit zerdrücken. Das ist das eine. Und dann würde ich sagen, in der Konzeptionsphase war ja bei About You immer das Problem, es gab schon ein Zalando.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja schon also, mutig eigentlich gewesen. Ne?
Richtig, man wird dir erstmal angucken und gesagt, so, warum braucht man neben Zalando noch einen, der Sachen verschickt, dann kann man noch Asos dazu und selbst Amazon macht eine Milliarde im Fashion in Deutschland. Und da muss man sagen, Tarek, und da kann ich nur seine Worte spiegeln, sagt ja immer, naja, man musste lange nachdenken, um darauf zu kommen, dass man eigentlich das Konzept des Bummels in der Innenstadt online nachstellen muss. Und ich glaube, auch da hat About You eine Lücke gefunden, die sie danach konsequent umsetzen konnten. Und ich glaube, was in der Presse oder auch im Außenwahrnehmung von About You auch immer steht, da wird immer gesagt, oh, das war ja so kreativ, das ist ja so toll und irgendwie Tarek hat lange raste Haare und so, krasser Typ, der raucht wahrscheinlich viel Gras, blablablups. Und das ist eine völlige Missinterpretation, wie erfolgreich Digitalisierung funktioniert. Erstens ist About You ein knallhartes Unternehmen, wo wirklich sehr, sehr, sehr viel stringent und auch, ich würde sagen, sehr wasserfallartig gearbeitet wird. Und wo sehr harte Forderungen an die Mitarbeiter, an die Geschäftsführung gestellt werden. Und es ist ein Technologieunternehmen, das Fashion verkauft. Und Leute sagen immer, About You ist ein Fashion-Unternehmen. Stimmt nicht. Es ist ein Unternehmen, das eine der besten Technologieplattformen am Markt gebaut hat, diese völlig im Griff hat und immer wieder manipulieren kann. Und das, ja, sie verkaufen Fashion, aber sie könnten wahrscheinlich ähnlich erfolgreich Schrauben verkaufen oder Flugzeuge oder andere Aspekte. Also diese die dritte Komponente, die ich rausstreichen würde, nebst dem Vertrauen der Idee, ist tatsächlich eine absolute Ausrichtung eines Unternehmens auf Kontrolle von Technologie.
Was unterscheidet About You jetzt von Zalando aus deiner Sicht? Was ist der größte Unterscheidungspunkt?
Ich glaube, About You hat diese Idee des Fashion Moments, also Menschen Inspiration zu bieten, sehr weit getrieben und nimmt diese Aufgabe auch sehr ernst. Wohingegen Zalando, grob gesagt, ein bisschen begehbarer Kleiderschrank ist, in dem man sich aussuchen muss, was man haben kann, hat About You sehr, sehr viel daran gesetzt, sich so zu entwickeln, dass es den Menschen tatsächlich in den Mittelpunkt stellt und dir dann in deinem Stream, in deinen Aspekten ganz viel Inspiration liefert, um den für dich richtigen Fashion-Typ zu entwickeln und dann kannst du es auch kaufen. Also dieser Gedanke Inspiration wird vom Setup her immer mitgedacht und dadurch effizienter und meiner Meinung nach besser umgesetzt als beim Zalando.
Und die sind ja auch wirklich erfolgreich. Ich sehe es manchmal bei Instagram, die expandieren ja wirklich mehr oder weniger ganz Europa nach und nach, oder?
Ja, wobei immer mein Herz blutet. Bei 24 Unternehmen, die ich gegründet habe und mitgearbeiten durfte, wenn man About You da mit zuzählt, ist das einzige Unternehmen, das nicht profitabel ist. Und man wird immer nach dem gefragt, nach dem Stiefkind, das kein Geld verdient. Und ich bin ja immer noch der Digitalkaufmann. Das bedeutet, ich finde die 23 Unternehmen, die wesentlich kleiner sind, aber dafür Geld verdienen, prinzipiell erstmal erfolgreicher und besser, weil ich die unternehmerische Leistung, die dahinter steht, interessanter finde. Und ja, ansonsten ist About You ein absoluter Erfolgscase, würde ich zustimmen. Aber wie bei vielen großen E-Commerce-Plays und Aspekten habe ich die einschränkende Kommentierung, dass jeder Trottel Geld ausgeben kann. Geld verdienen ist immer noch mal eine andere Nummer.
Da kommt mir doch das Gleichnis. Wir haben das hier ja auch stehen. Amazon Dorf Talk. Ja, oder man müsste Amazon Dorf Talk ist ja alles jetzt. Das passt ja ganz gut, weil du sagst, sie verdienen kein Geld. Amazon hat die ersten Jahre auch kein Geld verdient. Das ging ja bestimmt 10, 15 Jahre so, oder?
Vielleicht ganz kurz, Amazon Dorf Talk ist dein Podcast, Videoblog mit einem Amazon-Experten, den ihr regelmäßig rausbringt.
Ganz genau, ja.
Also und da beschäftigt ihr euch ja viel mit Amazon rundum. Und weil du das ja gerade sagtest, Gewinne, die About You nicht macht. Und Amazon hat ja Ähnliches viele Jahre nicht gemacht. Das war Jeff Bezos auch relativ egal, was seine Aktionäre so sagen. Heute ernten sie die Früchte, ne? an der Börse regelmäßig Platz 1 in der Marktbewertung, das kann sich doch sehen lassen.
Unbedingt. Sozusagen, er hat ja recht behalten am Ende, nur an bisher fehlt mir die Fantasie, dort viele andere E-Commerce-Monopole zu erkennen, die diese Monopolsituation so aufgebaut bekommen, dass sie zum späteren Zeitpunkt, so wie jetzt Amazon, monetarisieren können. Das bedeutet, auch die Stadt Wuppertal hat ein Marktplatzprojekt gestartet. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich glaube, dass das erfolgreich sein wird von der Stadt Wuppertal im Vergleich zu Amazon. Also das bedeutet, jeder kann eigentlich mal erstmal ein Marktplatzmodell starten. Die haben aber leider die Tendenz, dass sie immer Monopole sind. Und Monopole ist bei Definition immer eins. Und die Position ist jetzt besetzt. Daher, also ja.
Für die Plattformstrategie als solche, oder?
Für die Plattformstrategie als solche, Menschen wie ich würden sagen, für die Handelsposition an sich.
Okay.
Das bedeutet, wenn ich im deutschen E-Commerce-Markt unterwegs bin, je nach Branche, das kann sehr stark variieren, da haben wir auch gerade einen Report rausgebracht, aber 60% der Produktsuchen auf Deutschland beginnen auf Amazon. Das bedeutet, wenn ich normalen E-Commerce betreibe ich die nur noch in 40% des Marktes und die Tendenz ist jetzt nicht abnehmend. Plus man sieht halt, dass Amazon solche Marketingaktionen macht wie Whole Foods kaufen und ich kann ja in Whole Foods jetzt gar nicht mehr einkaufen, außer ich bin Amazon Prime-Mitglied. Also die gehen sogar schon in Offline-Kanäle rein, um noch mehr Market Share zu kriegen.
Aber sollten dann deutsche Einzelhändler, die, sag ich mal, auch online verkaufen müssen, sich einen eigenen Shop machen oder erstmal zu Amazon gehen? Also ist man so abhängig?
Das ist ganz lustig. Die Frage hätte ich in den Jahren meiner Karriere variierend beantwortet. Früher hätte ich immer gesagt, ja. Heutzutage.
Ja, was?
Ja, sie brauchen einen eigenen Shop. Mhm. Heute sage ich immer, das muss hart durchdacht werden. Ob es nicht logischer ist, zu akzeptieren, dass man einen Kunden nie mehr besitzen kann, sondern sich den nur noch mieten kann von einem der großen US-Plattformen. Und dann hat man die Antwort, dass man auf diesen Plattformen aktiv sein sollte, nicht einen eigenen Online-Shop betreiben sollte. Weil das ist mittlerweile auch ein ganz schön komplexes, teures Geschäft geworden.
Weil auch immer mehr Technologie dabei ist, oder? Also von KI bis Algorithmen, die man nicht jeder selbst machen kann, oder?
Das würde ich überhaupt gar nicht sagen. Ich glaube, okay. Also erstens, meiner Meinung nach, KI gibt's in Deutschland noch gar nicht. Also da können wir noch chillen. Da muss man keinerlei Kompetenz haben, weil es gibt es nicht. Zweitens gibt es ja mittlerweile einen sehr, sehr gut ausgearbeiteten Kosmos für jede Art und Größe eines Online-Shops, die man haben möchte. Also man kann diese Technologie kaufen. Das Problem ist, theoretisch kann, wenn man genug Geld investiert, sich jeder auch einen Ferrari kaufen. Man kann ihn nur nicht fahren. Also das Problem ist ja gar nicht so sehr, diese Technologie einzukaufen oder konzeptionell die Algorithmen zu besitzen, sondern das Problem ist es, die so zu manipulieren, dass ich die Nummer eins werde bei Preisverfügbarkeit und Angebot für den Kunden. Und der Kunde kauft immer nur einmal und muss der Beste in einer dieser Kategorien sein. Das ist ziemlich schwierig.
Aber wie kann man denn bei Amazon dann nachhaltig erfolgreich sein? Man hört ja auch schon mal, dass die Produkte, wo die merken, dass sie gut laufen, selber nachbauen, um sie selber zu verkaufen. Also wie kann man sich denn da stärken?
Ich glaube erstens, indem man die Plattform gut versteht und gut mit der arbeitet. Und das ist auch die Grundidee des Amazon Dorf Talks. Viele Leute gehen auf Amazon und sind dann ganz überrascht, wenn es nicht klappt. Naja, die haben sich auch nicht damit auseinandergesetzt. Sie verstehen nicht, wie diese Plattform genau funktioniert. Man kann relativ erfolgreich sein mit einer Amazon Kooperation, wenn man die gut versteht, auf Amazon zu sein, ist meist eine gute Idee, weil wie gesagt, die Kunden dort sind. Und man kann nur nicht mehr langfristig erfolgreich sein. Und das ist wahr für große wie kleine Unternehmen. Also früher nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte ich in den S&P 500 61 Jahre. Heute habe ich noch 15 Jahre, wenn ich einmal diesen Platz erreicht habe. Also die Geschwindigkeit des Wechsels ist weg. Und ich glaube, man kann auf Amazon auch mit einzelnen Produkten sehr, sehr erfolgreich sein, sehr, sehr viel Geld verdienen. Mhm. Aber das dann halt nach einem halben Jahr oder einem Jahr vorbei. Das bedeutet, Handel in der heutigen Form ist viel, viel kurzlebiger und ein permanentes Geschäftsmodell zu entwickeln, das irgendwie 10 Jahre hält, das geht nicht mehr. Also auch in 10 Jahren wird es auch eine About You nicht mehr geben, wird es auch ein Zalando nicht geben, wird es wahrscheinlich ein Amazon nicht geben. Diese Modelle wechseln sich viel, viel schneller ab. Also wenn ich zurückdenke an AOL oder an so Firmen aus der Yahoo, ganz, ganz viele Unternehmen müssen mit der Kurzlebigkeit leben können.
Liegt es manchmal auch daran, dass die deutschen Händler oder wenn sie versuchen, Webseiten zu betreiben, Verkaufswebseiten, einfach nicht das Rundumpaket bieten können, aus welchen Gründen auch immer, also vom Einkaufserlebnis bis zum Bezahlerlebnis, dann am Ende alles viel zu kompliziert ist, stellenweise umständlich, nicht funktioniert und bei Amazon hat man es quasi, da läuft es einfach, das ist Mit einem Klick habe ich das Produkt gekauft.
Genau, also jeder kann die Technologie, die Amazon einsetzt, die sind mittlerweile auch relativ veraltet, muss man sagen, einfach kopieren und besser machen. Nur das Problem ist, das Gewohnheitstier-Kunde sozusagen hat hat schon die Logik gelernt, dass man bei Amazon am besten alles bekommt. Okay. Und da investiert Amazon nahtlos weiter rein. Ich glaube, die Technologie kann ich problemlos abbilden, aber sowas wie die Logistik von Amazon anzubieten, die...
Siehe Alibaba oder machen die es nochmal anders?
Also ich glaube, Alibaba, gesamten asiatischen Player sind erstmal mit dem asiatischen Markt mächtig busy. Die, finde ich, merkt man noch sehr, sehr wenig hier in Deutschland. Mhm. Und da ist schon Amazon der Standard im Kundenservice, aber ich glaube nicht der Standard in der technologischen Ausrichtung und Exzellenz. Das sind mittlerweile andere. Aber es ist sozusagen leider nicht...
Stört's denn Amazon?
Nö.
Die machen einfach weiter und verdienen ja Geld damit.
Richtig. Ich glaube, der absolute Fokus von Amazon, das wiederholen sie ja auch immer, das wiederholt Jeff Bezos auch ständig, ist der Kunde. Und ich glaube, der Kunde bei Amazon wird nur noch zufriedener gemacht. Und man sieht ja auch bestimmte Entscheidungen, wie die Logistik zu inhausen. Also wenn man mit jemandem redet, der unzufrieden mit dem Onlinehandel ist, ist der in 99% der Fälle eigentlich unzufrieden mit der schlechten Performance mit DHL und Hermes, gar nicht mit dem des Händlers.
Ja, ja.
Also konsequent ist es von Amazon, diese Player, die ein schlechtes Kundenerlebnis erzeugen, aus dem Markt zu nehmen, selber eine Logistik anzubieten. Und ich hatte jetzt auch ein paar Mal bei uns einen Amazon-Fahrer, der ist entspannter, netter, informierter und schneller als alle anderen Logistikfahrer. Und ich glaube, das hat Amazon schon mit Absicht gemacht. Also die gehen halt konsequent rein und gucken nicht, was der Wettbewerb macht, sondern wo drückt eigentlich meinem Kunden noch der Schuh. Und Logistik ist ein gutes Beispiel, wie sie dann rangehen.
Und haben die Asiaten denn noch eine Chance hier, Alibaba? Und kommen, die machen es ja massiv. Sie haben diverse Verteilzentren aufgebaut in Europa. Werden sie den Fuß noch reinbekommen, massiv, auch wenn sie noch so viel Geld hier rumschleudern?
Das kommt so ein bisschen darauf an, wie gut sie lernen, den deutschen Kunden zu lesen. Ich glaube, die sind sehr, sehr gut, die asiatischen Kunden zu lesen. Das müssen sie auch hier auf den Markt übertragen. Ich glaube, Jack Ma hat mal gesagt, er findet es immer so beleidigend, dass sein Unternehmen ständig mit Amazon verglichen wird. Er ist dreimal so groß. Das bedeutet, er sieht da gar keinen Vergleich. Also sie haben auf jeden Fall die notwendigen Ressourcen und ich glaube immer an so eine Grundanalyse, also an Fundamentalanalysen. Und für mich ist halt wenn all unser Zeugs, das wir hier haben in Europa, in Asien oder in China hergestellt wird und die Sachen fallen dort vom Band, dann gibt es für mich keine Begründung, warum nicht der Grundsatz der Digitalisierung, das ist nämlich immer eine hohe Transparenz und der Wegfall von Zwischenhandelsketten, warum der nicht konsequent gedacht werden sollte. Also warum sollte nicht jemand in der Lage sein, über Technologie eine direkte Verbindung für mich als Endkunde zwischen dem Förderband in China herzustellen? Und wenn das einem gelingt, und dafür ist Alibaba fairerweise am besten positioniert, dann hat er den deutschen Markt geknackt, denn er kann Amazon rausnehmen, weil die einen Kostenblock in einer sozusagen unnötigen Zwischenhandelskette darstellen.
Lass uns nochmal ein bisschen zum Anfang kommen. Dein Hauptjob ist im Moment E-Tribes, oder? Da bist du Geschäftsführer.
Ja.
Und da hatte ich eben gelesen bzw. gehört, dass ihr sagt, dass euer Motto ist, wir digitalisieren Deutschland. Das ist ja mal eine Aufgabe. Du hast eben schon von deinen drei Säulen gesprochen. An welcher Säule arbeitet ihr denn am meisten? An der Faxnummer oder?
Wir machen tatsächlich Projekte in allen drei. Ich würde sagen, das ist sehr industrie- und massiv unternehmensabhängig, an welcher Säule wir aktiv sind. Von unserem Umsatz her würde ich sagen, machen wir 50% mit der ersten Säule. Also wie steigere ich die Effizienz, wie bereite ich ein Unternehmen vor, überhaupt in die Digitalisierung einzusteigen. Das kommt aber auch daher, dass unsere Hauptzielgruppe Hersteller sind, B2B-Unternehmen. Die haben noch ein bisschen Zeit und Muße, sich darauf einzustellen. Was fairerweise passiert, wenn ich jetzt irgendwie Geschäftsführer von Mediamarkt Saturn werden würde, die haben ja gerade ein Opening, wüsste ich nicht, was ich tun würde, außer die Läden schließen und den Real Estate verkaufen, weil es für mich konzeptionell keine Möglichkeit mehr gibt, dieses Unternehmen zu retten. Das bedeutet, wir sozusagen folgen diesem Ansatz. Wenn wir keine Ansätze haben, mit so einem Unternehmen effizient mehr zusammenzuarbeiten, dann gucken wir uns Unternehmen an, die noch Zeit haben, darauf zu reagieren, die sozusagen nicht verschlafen haben. Daher sind die B2B-Hersteller Unternehmen, mit denen man eher in der ersten Säule unterwegs ist, weil man da noch Grundlagenarbeit sehr, sehr gut umsetzen kann, um die vorzubereiten.
Was mit About You ja vielleicht funktioniert hat, wird sich auch noch zeigen. Warum kann bei Mediamarkt Saturn nicht Ähnliches funktionieren?
Ich glaube, die sind in der Gesellschafter Sicht schon ein bisschen abgeschrieben.
Okay.
Ich glaube, wenn man den dritten Chef in so und so vielen Monaten verbraucht, dann ist auch der Aufsichtsrat am Ende des Lateins. Mhm. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen nicht mehr vernünftig geführt wird aus Gesellschaft- und Aufsichtsratssicht, ist es chancenlos, eine Umstrukturierung dieses Unternehmens noch voranzutreiben. Und man muss sich auch überlegen, wie lange kann ich denn noch oder will ich denn noch mit einem fundamental nicht mehr funktionierenden Geschäftsmodell wie stationärem Handel am Markt antreten. Ne? Also ich kann zwar immer wieder neue PR-Gongs machen, also eins meiner Lieblingsbeispiele zum Beispiel ist Click und Collect. Also es gibt ja immer wieder Nachrichten von stationären Händlern, wir machen jetzt Click und Collect. Und dann sage ich immer herzlichen Glückwunsch, ich habe sozusagen die beiden schlechtesten Aspekte der Welten verheiratet. Ja, also ich kann das Ding nicht anfassen, während ich es kaufe und ich muss noch in die Innenstadt fahren. Also sozusagen, so, und das ist für mich ein super Beispiel dafür, wie man PR nach in den Markt pusht, um irgendwie das Unternehmen am Leben zu halten, nicht den Kunden versteht und am Endeffekt nichts erreicht. Und Mediamarkt Saturn hat, glaube ich, schon alles. So, ich habe jetzt gesehen, heute haben sie eine Pressemitteilung rausgebracht, dass sie E-Roller vermieten. Das stand im Handelsblatt.
Markt rumzufahren oder?
Nein, das ist so random. Das ist so, als ob der Postillon deren PR-Abteilung übernommen hat, weil dort Sachen rausgehauen wurden, wo man denkt, Mensch, ist das jetzt Realsatire? Meint ihr das so wirklich? Und dann geht's weiter. Also es ist so, ist das, wie gesagt, aber lästern ist einfach, ja. Produktiv und vernünftige Vorschläge machen, ist schwierig. Und ich muss wieder sagen, für Mediamarkt Saturn hätte ich noch wenig im Köcher, was ich da noch probieren würde.
Du hast eben gesagt, für dich ist Digitalisierung ein Top-Down-Projekt. Heißt, du setzt beim CEO an?
Nee.
Oder was meinst du damit?
Ich setze unbedingt bei den Gesellschaftern an und bei den Aufsichtsgremien.
Weil du mehrheitlich bei Familienunternehmen unterwegs bist, oder ist das egal?
Weil es sonst meiner Meinung nach nicht funktioniert.
Okay.
Und zwar hat das damit zu tun, erstmal ist der Gesellschafter für die Kompensation eines CEOs verantwortlich. Und in vielen deutschen Familienunternehmen wird klar gesagt, so hör mal zu, du musst hier eine gewisse Bottomline erwirtschaften. Das bedeutet, ich incentiviere einen CEO, der vielleicht noch 5 Jahre weiß, dass er da ist, auf die Profite des Unternehmens. Und dann sage ich zu ihm, ja, aber für die Digitalisierung musst du massiv in deine Menschen investieren, die dort arbeiten, in die Prozesse investieren, die Technologie investieren, du musst den ganzen Laden umschmeißen. Und wenn du Glück hast, bist du wie mit dem About You, nach 5 bis 10 Jahren erntest du die Früchte dieser angestrebten Digitalisierung. So, dann geht halt jeder CEO und sagt, ja, Digitalisierung ist mega wichtig, ich stelle auch einen CDO ein und so. Geht dann zurück, rechnet durch, was das für sein Kompensationspaket bedeutet und dann passiert genau nichts im Rahmen der Investition, sondern es wird weiterhin auf die Bottomline optimiert. Das ist sozusagen der erste Punkt. Also wenn der CEO nicht vernünftig von den Gesellschaftern incentiviert ist und der gesamte Vorstand, dann brauche ich mit Digitalisierung nicht beginnen. Und dann ist zweitens, Digitalisierung ist komplex, teuer, anstrengend und ich witze immer rum, ich habe noch nie jemanden am Markt getroffen, der gesagt hat, du, ich habe gerade irgendwie meine Technologie-Plattform, das hat so viel Spaß gemacht, lass uns das nochmal machen. Den habe ich noch nicht getroffen. Das bedeutet, wenn es dort den geringsten Zweifel in der Gesellschafterstruktur gibt, dass dieses Unternehmen sich auf diesen Weg begeben sollte oder nicht, dann ist das sozusagen, das ist ein echt steiniger Weg und da müssen alle an einem Strang ziehen. Und
aber ohne geht es ja auch nicht. Oder doch?
Also ich würde sagen, 50% der Gespräche, die ich führe, ist das noch zumindest eine sehr starke Annahme, dass es ohne geht. Oder dass es sozusagen ein Trend ist, der auch wieder vorbeigeht. Also ich würde sagen...
Das Problem können andere lösen nach mir.
Ja, das kann ja, lustigerweise, das sagen Gesellschafter, ne? Also von Gesellschaftern wird Digitalisierung nicht ernst genommen. Und da kann es halt eben kein anderer lösen, außer vielleicht mit der Sohn oder die Tochter, die das Unternehmen übernimmt. Das ist, deswegen finde ich das eine sehr interessante Aussage, dass die dort nicht die Langfristigkeit erkennen. Also diese Aussage von einem kurzfristig incentivierten CEO oder Vorstand zu hören, das würde ich noch verstehen. Aber von Gesellschaftern finde ich das sehr schwierig. Und wenn man sich anguckt, was machen eigentlich die meisten Digitalisierungsberater? Erwachsenenbildung. Ne? Also es wird immer noch sehr, sehr viel in die Erwachsenenbildung investiert, um die Überzeugung hinzubringen, dass Digitalisierung eben nicht ein Phänomen ist, das bald wieder weg sein wird und das einen relativ harten Impact auf Unternehmen hat. Und ich glaube, das Problem ist, oft wird das auch von Leuten aus Berlin und Hamburg und so weiter so eingeschätzt, die halt in ihrer Digitalfilterblase sehen, da hat man diese Grundsatzdiskussion gar nicht mehr, ob Digitalisierung wirklich da ist und eine Rolle spielt. Wohingegen, wenn ich jetzt in Waldachtal sitze oder irgendwo auf der Alm, dann sozusagen kann ich mir durchaus einbilden, dass Digitalisierung vielleicht nicht unbedingt eine Rolle spielt.
könnte eine mögliche wirtschaftliche Krise, die jetzt vielleicht kommt oder wir mittendrin sind, den Druck erhöhen, auch auf diese Unternehmen? Ich muss jetzt was tun, wenn ich effizienter werden will, muss ich digitalisieren?
Unbedingt. Ich argumentiere damit immer mit Game of Thrones. Ja, wir sind alles Sommerkinder. Das bedeutet, wenn man als deutsches Familienunternehmen in den letzten 8, 9, 10, seit der Krise, also in den letzten 10 Jahren kein Geld verdient hat, dann hilft einem wirklich nichts mehr. Ja? Also ein noch besseres, also Geld umsonst leihen, eine wachsende Weltwirtschaft, ein Land, das sozusagen sich von einem hoch zum nächsten schlendert, es kann den deutschen Unternehmen ja gar nicht mehr besser gehen. Mhm. So. Und das bedeutet, also wenn ich jetzt kein Geld verdient habe, ist eh schwierig. Ja? Und daher ist es sehr einfach, Schutzbehauptung aufzubauen, nicht zu digitalisieren, sich aufs Kerngeschäft zu verlagern und zu sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Und daher würde ich das unbedingt beantworten mit Game of Thrones, Winter is coming. Eine Krise, selbst wenn es nur eine subjektiv gefühlte oder herbeigeredete Krise ist, wird zu einem viel, viel höheren Digitalisierungsdruck führen und ist fairerweise auch notwendig.
Mhm. Ein Game of Thrones Zitat ist doch eine gute Überleitung Richtung...
Ja.
Letzte Frage oder hast du noch was du...
Nö, ich hatte doch viele Fragen noch, aber wir können ja noch ein zweites machen.
Können auch ein bisschen weiter plaudern.
Ja, wir können ja noch mal...
Wir werden eine Fortsetzung machen,
genau. Wenn Amazon dann tot ist oder so. Oder Bezos den Laden
auch vielleicht auch ein bisschen früher.
In einer KI verschwunden ist. Aber wir stellen nochmal die letzte Frage an unseren Gast. Weiß nicht, ob du mal reingehört hast. Schulnoten. Hätten wir gerne von dir... In deinem Bereich Handel, glaube ich, eher und Digitalisierung, Deutschland. Was gibst du Deutschland, deutschen Unternehmen?
Sagen wir mal die Unternehmen. Die Politik kommt bei uns immer schlecht weg.
Ja, genau. Den deutschen Unternehmen, die du einsehen kannst, wo du sagst, da habe ich eine Expertise. Was für eine Schulnote gibt es da?
Ja, eine 4- mit hin zu versetzungsgefährdet.
Oh, okay. Es wird nicht besser.
Ich war eben mal kurz optimistisch, verdammt.
Ja, im Grunde.
Ja, also wenn ihr selektiv nach bestimmten Unternehmen fragt, könnte ich sicherlich ein paar sagen, die ein 1+ haben. Aber wenn ich mir anschaue, was man so am Markt wahrnimmt, ne, also auch, also es gibt ja gar keinen richtigen Erfolgscase. Also auch ein Axel Springer zum Beispiel, muss man fairerweise sagen, gehört jetzt KKA. Was war denn das für ein Erfolg? also sozusagen, mir fällt es sehr, sehr schwer, Unternehmen in Deutschland auszuzählen, die erfolgreich digitalisiert haben. Daher leider hoffe ich mal, aber ich bin ja gute Hoffnung, dass es tolle Digitalberater gibt, die dafür sorgen, dass wir ein paar mehr 1+ kriegen.
Bisschen Eigenwerbung am Schluss.
Jetzt das ist der offizielle Werbeblock jetzt. Ja. Nein, aber tatsächlich, also ich glaube, die Schlacht ist noch nicht vorbei, weil Deutschland beruht auf den B2B-Unternehmen, auf den Herstellern, auf den Maschinenbauern, auf der sozusagen, was Leute mal als echte Industrie bezeichnen. Und da hat das Spiel gerade erst begonnen und da hat man eine völlig andere Innovationskraft und Innovationsgewohnheit, die diese Unternehmen an den Tag legen. Deswegen bin ich da noch optimistisch. Aber ich würde sagen, der Handel, Reise, Tourismus und so weiter und so fort, mega schlecht abgeschnitten.
Okay.
Etwas Positives wenigstens. Ja. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.